Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ich soll jetzt hier einen Podcast moderieren, ja? Sicher? Aber meine Stimme klingt doch irgendwie so schlecht und ich kann das doch auch nicht. Okay, ich mache jetzt hier mal einen Punkt. Mein Name ist Theresa Nehm und ich würde vielleicht so arg zweifeln und negativ denken, wenn ich mich selbst überhaupt nicht lieben würde. Selbstliebe ist nämlich wichtig und wir sprechen drüber in diesem Podcast und gehen der Sache auf den Grund, warum Selbstliebe wichtig für unsere Gesundheit ist und Selbstliebe nichts mit Narzissmus zu tun hat. Das wird uns der Psychotherapeut Michael Tischinger erklären. Doch zuerst spreche ich mit Julia Wenzel. Sie hat Fotos von sich auf Instagram gepostet, auf denen sie nur Unterwäsche trägt. Und sie nutzt bei diesen Fotos auch den Hashtag Selbstliebe. Denn sie hat jetzt nicht den typischen Instagirl-Körper. Sie arbeitet beim Funkformat auf Klo und hat dort offen über ihre nackten Fotos gesprochen und da auch eine Diskussion angeregt, wie man damit umgehen sollte. Und ich habe sie zuerst gefragt, warum sie ihre Problemzonen auf Instagram postet.
Ach, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie Lust, ein Bild zu zeigen, auf dem ich mich schön fand und habe dann gesehen, dass es super krasse Reaktionen darauf gab und irgendwie Leute sich quasi so danach gesehnt haben, nicht immer die gleichen perfekten Instagram-Körper zu sehen, sondern einfach auch mal einen Durchschnittskörper zu sehen, mit dem sie sich vielleicht eher identifizieren können.
Da gleich mal die Frage, ist eigentlich blöd, dass ich gerade Problemzone gesagt habe, oder?
Ja, schon. Aber ich meine, es wird uns ja auch irgendwie so vermittelt, dass das alles Problemzonen sind. Nicht zuletzt auch durch Medien und auch Social Media wie Instagram. Und naja, da rutscht das vielleicht mal raus. Aber ja, letztendlich sind es eigentlich keine Problemzonen. Also außer man macht sie selbst zum Problem, würde ich sagen. Oder wenn man sich selbst nicht so als Problem sieht, dann ist das auch keine Problemzone.
Sehr gut. Was waren das denn für Reaktionen, die dann da kamen?
Also was total oft kommt oder kam, ist immer dieses, wow, du bist ja mutig. Also am Anfang dachte ich das auch noch so von mir und war so, ja okay, vielleicht war das mutig. Aber desto cooler ich mit meinem Körper wurde, desto weniger habe ich das verstanden und war so, warum ist das denn mutig? Ich sehe halt nun mal so aus. Also da ist ja irgendwie nichts mutig dran, aber anscheinend ist es irgendwie mutig, Stellen an dem Körper zu zeigen, die nicht irgendwie glatt retuschiert sind oder weggesportet sind.
Okay, wenn das eigentlich alles für dich ganz normal ist, dann trotzdem die Frage, du postest viele Bilder mit dem Hashtag Selbstliebe oder hast zumindest diesen Hashtag auch benutzt. Was hat denn dann Selbstliebe für dich vielleicht auch mit Empowerment zu tun?
Schwierige Frage. Letztendlich konnte ich vielleicht erst mich so richtig selbst lieben, nachdem ich von anderen Frauen, die mit ihrem Körper selbstbewusst umgegangen sind, empowered worden bin. Und es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, empowered women, empower women. Und vielleicht ist es so ein Kreislauf. Ich habe mir so ein bisschen Selbstbewusstsein von anderen starken Frauen geholt und hoffe, dass ich mit den Bildern immer mal wieder, die ich poste, auch anderen Personen irgendwie Selbstvertrauen geben kann. Also ich meine, mir haben auch schon viele Leute geschrieben, zum Beispiel, dass sie sich endlich mal wieder trauen, sich kurze Hosen im Sommer anzuziehen, weil sie irgendwie gesehen haben, okay, sie hat ähnliche Oberschenkel wie ich und macht das auch, vielleicht kann ich das auch und vielleicht gucken dann doch gar nicht so viele Leute, wenn ich einfach irgendwie selbstbewusst damit umgehe.
Also postest du die Bilder eher für dich oder für andere?
Ganz am Anfang habe ich die Bilder gar nicht gepostet und habe eher Fotos für mich selbst gemacht, weil ich gemerkt habe, ich finde mich auf Fotos schöner, als wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Und dann hat sich das so entwickelt, desto mehr Fotos ich von mir gemacht habe und mich da schön gefunden habe, desto mehr hat sich das auch in die Realität, sag ich mal, übertragen. Und dann habe ich angefangen, die zu posten. Und seitdem ich sagen kann von mir, dass ich so mit meinem Körper cool bin, mache ich es eher für andere. Weil ich jetzt von mir behaupten würde, ich brauche nicht mehr die Fotos von mir, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Aber sehe immer wieder, dass es da eine echt starke Resonanz gibt, wenn ich solche Bilder poste. Und dass ich auch echt immer wieder viele Nachrichten kriege. Also ich habe jetzt eine Zeit lang gar nicht mehr solche Bilder gepostet, weil ich mich einfach nicht so danach gefühlt habe. Und jetzt vor ein paar Wochen wieder und habe echt wieder total viele Nachrichten bekommen und Kommentare von ganz vielen Frauen, die sich bedankt haben, was ich auch immer irgendwie merkwürdig finde. Aber ja.
Ich habe mir natürlich auch ein paar Fotos von dir angesehen. Und du hast ja ziemlich viele Tattoos an deinem Körper, am Oberschenkel, auch an den Armen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ist das irgendwie trotzdem wie so, dass du dich dadurch noch so ein bisschen bedeckt fühlst, dass es dir dadurch vielleicht am Anfang auch einfacher gefallen ist, die Fotos zu posten, weil man eben nicht komplett die Haut sieht, sondern eben ein Bild auf deinem Oberschenkel?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich hatte nämlich auch mal ein Fotoshooting mit mehreren Personen und ich war die einzige Person, die in Unterwäsche geshootet werden sollte. Und das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, das wäre für alle so. Und ich habe mich sehr nackt gefühlt.
Oh.
Und da wurde mir aber auch gesagt von einer Person, die dabei war, ja, aber bei dir sieht das gar nicht so nackt aus, weil du hast ja so viele Tätowierungen. Also ich glaube, das wirkt eher für andere Leute so. Aber die Tattoos, die haben auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass ich mich ein bisschen wohler in meinem Körper gefühlt habe. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also in manchen Situationen schäme ich mich trotzdem noch, wenn ich weniger anhabe oder so. Also das ist, glaube ich, so wie als wenn ich keine Tattoos hätte.
Verstehe. Aber du hast es durchgezogen.
Ja, letztendlich war es auch ein echt schöner Tag und ein schönes Shooting, aber ich habe schon gemerkt, wie ich mich da unwohl und sehr nackt gefühlt habe.
Das mit so einem mehr oder weniger Nacktbild, dass du da mal öffentlich bekannt wurdest, das ist dir mal, naja, passiert, obwohl du das eigentlich nicht wolltest. Mit 15 Jahren hast du meinem Ex-Freund damals irgendwie ein Nacktbild geschickt. Du gehst damit auch sehr offen um.
Ja.
Und der hat das dann, warum auch immer, veröffentlicht, dieses Bild. Wie war das damals für dich?
Also ja, damals war es ja richtig schrecklich, weil da, also ich war halt mitten in der Pubertät und natürlich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Körper. Und das einzig Gute an der Sache war, dass man mein Gesicht nicht erkannt hat und ich damals natürlich noch keine Tattoos hatte und dementsprechend nicht nachvollziehen konnte, ob ich es wirklich war. Und ich konnte es halt abstreiten, aber es hat mir natürlich niemand geglaubt.
Mhm.
Und es war halt richtig schrecklich, weil letztendlich habe ich ihm vertraut und ihm das im Vertrauen geschickt. Und er hat es einfach der ganzen Schule gezeigt. Und das war natürlich etwas, was ich nicht wollte.
Hat das auch was mit der Entscheidung heute zu tun, dass du selbst von dir die Bilder postest, weil du diese Erfahrung gemacht hast?
Also ich weiß nicht, ob ich das so in Verbindung setzen würde. Ich habe schon, als ich mit Instagram angefangen habe, habe ich gar keine freizügigeren Bilder von mir gepostet, bis ich dann aber verstanden habe, dass ich selber entscheiden kann und dass mich das auch nicht zu einem schlechteren Menschen macht, wenn ich da freizügigere Bilder poste. Also das war auch so gleichzeitig eher so ein, weiß ich nicht, gehört, glaube ich, auch zu diesem Selbstermächtigungsprozess und vielleicht auch einer Art Politisierungsprozess, der da vorgegangen ist. Genau, und ich meine, mit 15, als dieses Bild rumgeschickt wurde und man halt dann irgendwie die Schlampe in Anführungszeichen der Schule ist, das möchte man halt einfach nicht sein. Und wenn man älter wird und checkt, ja, irgendwie geht das halt auch niemandem was an. Wenn ich freizügigere Bilder poste, heißt das nicht, dass ich irgendwie mit 1000 Leuten schlafe und das geht halt auch irgendwie niemandem was an, was ich zu Hause mache. Aber das, also ich wusste das mit 15 halt nicht und war einfach nicht so.
Was würdest du eigentlich deinem 15-jährigen Ich gerne mitgeben, wenn du könntest?
Oh, ich würde auf jeden Fall sagen, stress dich nicht so, es wird schon alles wieder gut. Mit der Zeit kommt alles wieder ins Lot.
Okay. Oje, das klingt wirklich danach, dass ich das sehr doll mitgenommen hat damals.
Ja, also es ging auch so weit, dass auf Partys mich damals auch Leute darauf angesprochen haben und ich früher gegangen bin oder erst gar nicht hingehen wollte, weil mir das alles so unangenehm war.
Ja, krass, ne? Ich meine, natürlich mit 15, wie geht man damit cool um?
Ja, genau. Und als diese Folge veröffentlicht wurde bei Auf Klo, nachdem das war, haben mir auch echt viele Mädels geschrieben, die 14, 15, 16 waren, denen das Gleiche passiert ist und die sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil dann gesagt wird, ja, was schickst du dem denn auch so ein Bild? Und dann habe ich echt noch bis nachts 22, 23 Uhr mit denen geschrieben und versucht da irgendwie für die da zu sein.
Das sagt Julia Wenzel. Sie arbeitet für das Funkformat Auf Klo, hat da über Selbstliebe und eben dieses Nacktfoto auch gesprochen und viele Nachrichten von Zuschauerinnen bekommen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn nicht vorhandene Selbstliebe vielleicht sogar zu Selbsthass wird, dann sitzt das Problem wirklich ganz schön tief. Und solchen Menschen kann nur noch eine Therapie helfen. Michael Tischinger, der ist Psychotherapeut und er therapiert Menschen, denen die Selbstliebe abhanden gekommen ist. Und er hat auch ein Buch über Selbstliebe geschrieben. Und ich habe ihn zunächst erstmal gefragt, was Selbstliebe überhaupt bedeutet.
Zunächst ist mir wichtig zu unterscheiden, dass Selbstliebe nichts mit Egoismus zu tun hat. Egoismus bedeutet, nach der Maxime ich, ich am ichesten zu leben. Selbstliebe bedeutet, eine wirkliche positive, wertschätzende Beziehung zu sich selber zu haben. Also einfach gesagt, zu sagen, ich bin okay. So wie ich bin ich okay mit meinen Schokoladenseiten, aber auch mit meinen Problemzonen. Das heißt, mich so wie ich bin, erstmal gut finden, also nicht besser sein müssen wie andere, aber zu sagen, ich kann mich so, wie ich bin, annehmen und auch gutheißen.
Das heißt, es ist dann auch die Grenze zum Narzissmus, dass wenn ich mich selbst so gut finde, dass ich mich über andere stelle, dann wäre es was Egoistisches, Narzisstisches.
Also Selbstliebe bedeutet zu sagen, ich bin okay und die anderen sind auch okay, sich okay sein lassen und die anderen auch okay finden können. Das ist im Prinzip die Haltung der Selbstliebe.
Wieso ist das eigentlich so wichtig für das Wohlbefinden, dass man sich selbst okay findet, wie Sie selbst sagen?
Es ist so, wenn man sich selber nicht okay findet, dann gibt es einen permanenten Druck. Also dass wir ständig irgendwie unter Strom sind oder das Gefühl haben, noch etwas tun zu müssen, etwas leisten zu müssen, besser sein zu müssen, anders sein zu sollen. Wir kommen nicht wirklich zur Ruhe, sind nicht wirklich entspannt, sondern meinen ständig noch irgendwie was beweisen zu müssen. Also wir haben letztlich ein Selbstwertproblem. Und wenn wir uns okay finden, dann können wir relativ entspannt im Hier und Jetzt sein.
Warum kann denn die Selbstliebe abhanden kommen? Also sind das irgendwie äußere Einflüsse, dass wir das irgendwie anerzogen bekommen haben? Oder ist es wirklich einfach nur so ein Mindset von uns selbst, dass wir uns selbst aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht lieben können?
Also die Wurzeln liegen in der Regel in unserer Kindheit, in unserer Erziehung, dass wir Erfahrungen gemacht haben, dass wir zum Beispiel von unseren Eltern Botschaften bekommen haben, dass wir eine besondere Leistungen bringen sollen, dass wir dann okay sind, wenn wir in deren Augen besonders nett sind, besonders fleißig sind, besonders herzeigbar sind. Und dann wachsen wir in eine Konkurrenzkultur auf. Das heißt, unser Schulsystem, unser Arbeitsleben ist doch letztlich so eine gnadenlose Konkurrenzsituation, wo es ums Vergleichen geht, um sich messen, ums Bestsein, um Rankings. Auch in den Social Medias. Das heißt, das ist so eine Kultur, der wir sozusagen letztlich zugehörig sind, die sehr auf Wettbewerb getrimmt ist und dazu führt, dass Menschen dann letztlich unter Druck kommen, an ihrem Selbstwert zweifeln, sich nicht gut genug finden und dann anfangen sozusagen auch auf eine destruktive Weise an sich selber zu zweifeln. Bis hin, dass sie krank werden, zum Beispiel eine Anorexia nervosa entwickeln oder depressiv werden. Das hat in der Regel mit einem schlechten Selbstwertgefühl zu tun.
Aber wie komme ich dahinter, dass so wie ich mich fühle, dass es eigentlich mich krank macht? Weil wenn ich von Kindheit an denke, das ist der Normalzustand. Wie komme ich dann dahinter zu merken, nee, das ist eigentlich verkehrt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es so einen Moment des Aufwachens braucht. Und oft sind es erst Krisen oder wenn eine Krankheit kommt, dass man irgendwie aufwacht und sagt, hey, was mache ich denn da? Also wenn es einem dann plötzlich schlecht geht, dass man sagt, hey, so wie ich da jetzt unterwegs bin, das ist ja irgendwie schräg, das tut mir ja gar nicht gut. Also das heißt, es ist wirklich so ein Prozess des sich des Bewusstmachens und dagegensteuern, des aktiv dagegensteuerns.
Wie gehen Sie da mit Ihren Patientinnen und Patienten um, dass sie tatsächlich wieder lernen, sich selbst zu mögen?
Also das Schöne ist, dass wir bei uns in der Klinik sowas wie eine Art therapeutische Gemeinschaft haben. Das heißt, wir schaffen so einen Raum, wo wir grundsätzlich alle einladen, sich wertschätzend, wohlwollend zu begegnen. Und dass die Menschen die Erfahrung machen, dass sie erstmal so wie sie sind, willkommen sind. Und dass jeder auch seine Fehler, seine Schattenzeiten hat, seine Verletzungen und all das willkommen ist. Und das ist oft eine Riesenentlastung, dass ich das, was ich vielleicht sonst verstecke, dass ich unsicher bin, dass ich Ängste habe, Selbstzweifel. Wenn ich das zeige und ich merke, dass die anderen nicht davonlaufen oder das, was ich befürchte, dass sie dann sich abwenden, sondern im Gegenteil, dass die anderen sagen, Mensch, du, das kenne ich auch, ich habe auch in mir Minderwertigkeitsgefühl. Ich habe auch ähnliche Ängste wie du. Und das ist sehr, sehr entlastend, dass dann Menschen merken, Mensch, wenn die anderen mich annehmen, dann kann ich mich ja auch annehmen, so wie ich bin.
Also man guckt dann schon sehr nach außen, wie reagieren die anderen auf mich? Und da habe ich mich auch tatsächlich gefragt, beim Thema soziale Medien, ist das so ein, könnte man sagen, vielleicht sogar ein Gift für die Selbstliebe?
Genau, soziale Medien ist tatsächlich etwas, was unserem Selbst Wertgefühl schaden kann, weil wir uns ja unser Inneres sozusagen messen mit dem Äußeren von anderen. Mache ich Beispiel Instagram, da werden ja die meisten Posts oder viele Posts zumindest dann nochmal auch geschönt, also Fotos nochmal bearbeitet mit Photoshop oder Perspektiven oder Filtern und dann scheinen die anderen toller zu sein als ich selber und dann fühle ich mich schlecht oder minderwertig und muss auch irgendwie vielleicht nachbessern, um mithalten zu können. Und da gibt es dann so einen kompetitiven Druck unter den Usern. Und deswegen ist tatsächlich Instagram auch nicht ohne, weil da tendenziell viele Menschen auch so innerlich unter Druck kommen und denken, ah, bei mir, ich bin nicht so toll, die anderen haben mehr Likes. Also dass Likes ja auch fast so wie eine Art Währung werden.
Ja. Ja. Wobei ich mich da auch frage, Herr Tischinger, wir wissen doch ehrlich gesagt, dass die Fotos retuschiert sind und wir fallen trotzdem drauf rein. Warum?
Genau. Ja. Das heißt, wir Menschen sind irgendwie doch seltsam konstruiert, dass wir es einerseits wissen und trotzdem machen wir ja diesen Irrsinn mit und also merken, dass das ja irgendwie alles so ein bisschen inszeniert ist und trotzdem ist das sozusagen wie so, wenn ich viele Likes bekomme, dann boostet das so meinen ramponierten Selbstwert und das ist so quasi eine Taktik, die irgendwie all along nicht wirklich aufgeht. Also das heißt, wenn ich davon abhängig bin, dass ich sage, ich bin dann wertvoll, wenn ich ganz viele Likes kriege und da gehe ich sozusagen auch über Grenzen des Legalen und beschönige Ding und stelle mich anders dar, um ja geliked zu werden. Und da wird deutlich, dass das so ein Holzweg ist, dass ich darüber nicht wirklich zu einem stabilen Selbstwert komme. Also mein Selbstwert, wenn ich den zu sehr von äußeren Faktoren abhängig mache, dann bin ich irgendwie in der Falle. Ja, und das heißt, ich muss irgendwie zu einem Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich selbst finde mich okay. Und ich muss nicht andere beeindrucken oder andere davon überzeugen, dass ich gut bin, sondern ich selber weiß, ich bin okay. Ich kann mich so, wie ich bin, mögen.
Wir haben gerade mit Julia gesprochen, die postet auch auf Instagram unter diesem Hashtag Selbstliebe Fotos von sich, wo sie auch ihre, ich sag jetzt mal, Speckröllchen zeigt. Was halten Sie denn davon, was sie da macht?
Also ich glaube, dass das tatsächlich so ein positiver Gegentrend ist, sozusagen genau das aufzudecken, dass wir normalerweise eben nicht unsere Problemzonen zeigen, sondern unsere Schokoladenseiten und dass so ein Stück mehr Ehrlichkeit reinkommt, ein Stück mehr Schonungslosigkeit zu sagen, okay, wenn wir doch ganz ehrlich sind, dann haben wir alle auch Problemzonen und wieso sollen wir uns mit denen verstecken? Also ich denke, diese Tendenz, so wie es jetzt Julia offensichtlich macht, sich ehrlicher zu zeigen und darüber andere einzuladen, auch ehrlich zu sein. Gleichzeitig ist es natürlich auch mutig und dass ich safe bin, dass ich in mir so auch gefestigt bin. Ich glaube, das, was die Julia macht, kann man dann machen, wenn man schon ein Stück gesunden Selbstwert hat. Ja, da muss man schon in sich auch gefestigt sein, dass man dann auch sich so auch zeigen kann, weil das auch ein Stück Risiko natürlich beinhaltet.
Ich habe übrigens unter dem Hashtag Selbstliebe auch noch wirklich wahnsinnig viele Floskeln und Sprüche gefunden bei Instagram, die, finde ich, sehr, sehr abgedroschen klingen. Also sehe das Leben als Leinwand und male es dir bunt. Das sind ja dann so Sprüche, die man sich vielleicht auch irgendwie auf einen Zettel schreiben kann und an Spiegel klebt oder so. Hilft sowas tatsächlich oder ist es ehrlich gesagt Schmarrn?
Also solche plakativen Sprüche, glaube ich, die gehen nicht wirklich tief rein. Also ich glaube, was es schon braucht, so ein Stück so sich mit sich selber auseinandersetzen, so sich selber ein bisschen kennenzulernen, wo sind so meine wunden Punkte, wo kommen die her, wie will ich damit umgehen und so meinen Stärken und Schwächen ja zu sagen. Also ich glaube, so flotte Sprüche reichen erstmal nicht, sondern es braucht so einen Moment oder einen Prozess, des sich mit sich selber auseinandersetzen, ja. Offen zu sein für sich, sich für sich zu interessieren, sich mal Zeit für sich zu nehmen und immer wieder mal zu gucken, wie geht's mir, was brauche ich, wie gut tut mir das. Zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die mir nicht gut tun und ich merke ständig, wenn ich die treffe, dann schadet mir das. Zum Beispiel auch, dann bin ich bereit, vielleicht diese Clique zu lassen und mir andere Freunde zu suchen. Also das ist auch eine gute Selbstfürsorge, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun und den Kontakt zu den Menschen zu meiden, wo ich merke, die ziehen mich eher runter.
Aber das klingt doch auch schon mal nicht verkehrt, was da Michael Tischinger sagt, dass er vielleicht einen kleinen Wandel sieht auf den sozialen Medien und solche Profile wie die von Julia Wenzel findet er gut, weil sie ein reales Körperbild vermitteln. Trotzdem sieht er es kritisch, welches andere Bild sonst Instagram und Facebook zeigt, nämlich dieses Idealisierte, weil er nämlich auch sieht, was es mit seinen Patientinnen macht. Selbstliebe. Ich mag mich einfach so. Wie schön ist es, wenn man genau das so sagen kann. Julia Wenzel, die kann's. Mit ihr habe ich über ihre Unterwäschefotos und die paar kleinen Speckröllchen gesprochen, die sie auf Instagram postet und das tolle Feedback ihrer Follower. Auch das haben wir angesprochen. Und von Psychotherapeut Michael Tischinger haben wir gelernt, Instagram ist eher Gift für die Selbstliebe, außer man folgt Profilen wie das von Julia, wo einfach Realität zu sehen ist und eben nicht die Retusche. Und es ist okay, sich selbst okay zu finden.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bielefeld. Ein Mann hat sich bei einem Einbruch in der Pauluskirche selbst verraten. Gegen 4.30 Uhr verschaffte sich der Dieb über ein Fenster Zugang zur Kirche und tappte zunächst im Dunkeln. Auf der Suche nach einem Lichtschalter betätigte der Einbrecher versehentlich die falsche Taste und setzte dabei die Kirchenglocken in Gang. Dadurch schreckte er einen Anwohner aus dem Bett, der sich über die ungewöhnliche Zeit des Glockenläutens gewundert und die Polizei alarmiert hatte. Als die Beamten in der Kirche nachschauten, hatte der Einbrecher bereits das Weite gesucht. Zudem hätten die Polizisten ein zerstörtes Sparschwein und einen aufgebrochenen Holzkasten für Geldspenden im Umfeld des Gotteshauses bemerkt. Außerdem fehlte eine Geldkassette aus dem Büro der Kirche. Die Ermittler suchen nun Zeugen des nächtlichen Vorfalls.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.